Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin nach Dresden gefahren, genauer nach Dresden-Rossendorf, ins Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und treffe da Professor Dr. Jörg Steinbach, der leitet das Institut für radiopharmazeutische Krebsforschung. Hallo Herr Steinbach.
Guten Tag.
Können Sie das fehlerfrei aussprechen? Leiter des Instituts für radiopharmazeutische Krebsforschung, weil ich bin gerade gescheitert.
Nun, das Institut hat schon mehrere Namen gehabt, aber unser Name, Institut für radiopharmazeutische Krebsforschung natürlich. Dieser Name ist ein bisschen im Zusammenhang mit dem Eintreten des Forschungszentrums in die Helmholtz-Gemeinschaft gekommen.
Wie viele Namen hatte das Institut denn schon?
Ja, also seit Neugründung 1992 hießen wir zunächst Institut für bioanorganische und radiopharmazeutische Chemie. Mhm. Da kommt die Radiopharmazie schon vor. Dann hießen wir Institut für Radiopharmazie seit 2005. Da habe ich das Institut übernommen. Mhm. Und seit zweite Jahr jetzt Institut für radiopharmazeutische Krebsforschung, um wie gesagt das ein bisschen anzugleichen.
Das heißt, Sie machen Strahlenforschung, Medikamentenforschung und Krebsforschung.
Naja,
Physik, Chemie und Medizin?
Das Institut ist sehr breit aufgestellt.
Ja.
Also, das heißt, wir sind also weitestgehend Naturwissenschaftler hier. Mhm. Dass wir machen all die Arbeiten, die man machen muss, um radioaktive Substanzen am Menschen anzuwenden, sowohl für diagnostische Zwecke als auch für therapeutische Zwecke. Und zwar bevor es für die Medizin interessant wird.
Bevor es für die ich dachte, Sie machen das, damit es für die Medizin
interessant wird. Bevor es wirklich interessant wird.
Ah, okay, so.
Das heißt also. Die Mediziner brauchen natürlich Ergebnisse, mit denen man dann wirklich belastbar sich darüber Gedanken machen kann, dass sie anwendbar werden.
Das heißt, sie entwickeln die Werkzeuge, die die Mediziner hinterher benutzen.
Am Ende ist das so. Und wir sind deswegen sind wir auch fachlich sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir leben im Wesentlichen von Chemikern, Biochemikern, Biologen. Wir haben auch Physiker wegen der Bildgebung, auch Informatiker. Das ist etwa unsere Breite. Und das zeigt natürlich auch das Interessante am Institut, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben also auch die Kollegen, die müssen sehr viel auch von jeweiligen Nachbardisziplinen verstehen, um dort mitreden zu können. Und das bedeutet also auch, dass wir, so ungefähr 2 Jahre rechnen, bis ein Kollege, der neu anfängt, dann wirklich einigermaßen Überblick übers Fach hat.
Ach je. Das ist ja, die meisten Wissenschaftler werden ja nur für 2 Jahre angestellt. Das heißt, der hat gerade einen Überblick und dann muss er wieder gehen.
Naja, ich vermute mal, das ist ähnlich natürlich in anderen Fächern auch. Diese 2-Jahres-Förderung wäre sowieso zu hinterfragen, ne? Dann ist es schade ums Geld manchmal, wenn man das wirklich so bedenkt. Das ist in der Tat so.
Das passiert Ihnen tatsächlich.
Es ist natürlich eine Frage, welche Aufgabenstellung ich dem einzelnen Mitarbeiter gebe, ob er nun wirklich einen Überblick haben muss oder ob er eine Teilaufgabe löst. Das ist natürlich sofort ein Unterschied. Also, man kann schon auch in 1,5-2 Jahren hier wirklich was gemacht haben, aber da ist man natürlich nicht im Fachgebiet drin. Hat man Teil gelöst, eine bestimmte chemische Synthese durchgeführt oder eine biologische Aufgabenstellung, eine Bewertung einer Substanz gemacht oder ähnliches.
Es gehört das auch zu Ihrem Job, das Personalmanagement zu machen?
Ja, natürlich.
Das ist der frustrierende Teil, oder?
Nein, das muss ich nicht sagen. Also, wir haben hier im Forschungszentrum seit einigen Jahren eine etwas leichte Herangehensweise an die Frage Personal und auch Finanzen. Das ist jetzt ein bisschen anders wieder geworden. Und zwar war das so, dass wir relativ viel entscheiden konnten. Allerdings ist das jetzt aufgrund der sogenannten programmorientierten Förderung in der Helmholtz-Gemeinschaft wieder ein bisschen eingeengt. Aber das Aussuchen der Mannschaft, sprich der Leute, mit denen man arbeitet, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und da wird auch großer Wert drauf gelegt und dort wird auch durchaus von Seiten des Vorstandes immer drauf geguckt. Also irgendjemand einzustellen, das geht so nicht. Da ist der Vorstand auch nochmal ganz klar hinterher, um zu schauen, sind die Leute wirklich gut oder sehr gut. Wir wollen nicht mit Leuten arbeiten, die nicht wirklich sehr gut sind. Wir können uns das nicht erlauben. Wir stehen natürlich auch wie andere Einrichtungen im internationalen Wettbewerb, aber hier wird in der Helmholtz-Gemeinschaft besonders intensiv geguckt jetzt.
Wenn Sie so Leute einstellen, stellen Sie die am Institut ein oder sind die hier am Zentrum?
Die sind am Zentrum eingestellt.
Das heißt, Sie sagen dem Zentrum sozusagen, ich brauche noch 5 Leute und die schicken die dann?
Nee, so ist es nicht.
Okay.
Also, das läuft so. Wir haben ein gewisses Budget, Finanzen, mit dem man Leute bezahlen kann. Dann bekommen wir auch, dann werden Drittmittel eingeworben, also auch letztlich wieder Geld. Und auf dieser Basis kann man dann und aufgrund natürlich der entsprechenden Aufgaben, die wir haben, wir haben also ja eine Mehrjahresplanung ist das, die im Hintergrund steht. Auf dieser Grundlage wird also Personal eingestellt und dieses Personal wird dann zunächst von uns ausgewählt natürlich. Und dann gibt es natürlich über die Personalabteilung und wie gesagt bis zum Vorstand gibt es ein Auswahlverfahren und dann werden die Leute eingestellt.
Sie sagten, Sie haben eine Planung über mehrere Jahre. Planen Sie da, woran Sie noch alles forschen wollen oder ist das die laufende Forschung, die Sie da beplanen?
Naja, wir haben schon ein bisschen eine richtige Planwirtschaft wieder eingeführt, muss ich mal sagen.
Und, es ist halt Staatsgeld.
Es ist Staatsgeld, es ist Ressortforschung. Aber natürlich ist es so, wenn bei der Forschung was rauskommt, links und rechts Interessantes, das muss man natürlich, da muss man ein waches Auge drauf haben, dass man das dann nicht verschläft. Aber ich meine, ist ganz klar, dass die Aufgaben des Institutes ist, die Entwicklung von Substanzen, die markiert sind mit einem radioaktiven Atom. Und je nach Strahlenqualität und entsprechend nuklearen Eigenschaften des Radionuklides kann man damit entweder therapeutisch arbeiten, das ist die hohe Kunst am Ende, oder diagnostisch arbeiten. Und das ist auch natürlich eine besondere Kunst, das dann entsprechend anzuwenden alles. Und das bedeutet, wir injizieren in den Patienten Substanzen, die radioaktiv sind. Denkt man, um Gottes Willen darf man nicht. Es stimmt, der Gesetzgeber verbietet das zunächst, hat allerdings eine Klausel eingeführt, dass der Nuklearmediziner das darf, wenn es für ein Wohl des Menschen geeignet ist. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, dann sind die Strahlenbelastungen, die der Patient bekommt mit solchen Substanzen, in der Größenordnung, wie das beim, also unterhalb eines Thoraxröntgen, eines Brustkorbröntgen beispielsweise. Also die Computertomographie hat eine unheimliche Strahlenbelastung im Vergleich zu den klassischen alten Röntgenverfahren gebracht, wenn man sie jetzt auf neuem Niveau durchführen würde. Und wir liegen also darunter.
Sie sagten gerade, Sie injizieren in Patienten. Haben Sie hier Patienten?
Also ich rede vom Fach. Das Fach ist sozusagen der ganze Komplex, ich sag das mal, die Radiopharmazie, da gehört die Nuklearmedizin dazu, gehört aber auch die Radiologie dazu oder die, wir arbeiten sehr eng mit der Strahlentherapie zusammen. In dieser Komplex meine ich wir. Ich sehe uns jetzt nicht isoliert als der Naturwissenschaftler. Ich habe das zwar vorhin ein bisschen abgehoben, dass wir als Naturwissenschaftler im Vorfeld quasi arbeiten, aber unsere Forschung wird ja nicht umsonst als translational bezeichnet. Das heißt also eine Forschung, die wirklich im Labor losgeht bei den naturwissenschaftlichen Grundlagen und am Ende beim Patienten ankommen soll im Sinne von Diagnostik und Heilung.
Sie sagten eben Strahlenqualität, was ist das?
Jedes Radionuklid hat bestimmte Eigenschaften. Es zeichnet sich aus beispielsweise durch Halbwertszeit, emittiert es Teilchen, emittiert es Photonen, emittiert es beides, welche Energien haben die etc. pp. Und das kann man aus einer Nuklidkarte, das heißt aus der Fülle der verfügbaren Radionuklide, es gibt also über 3000, kann man theoretisch wählen, was man macht, was man nutzt. Und es natürlich gibt es über die Jahrzehnte, die sich das Fach entwickelt hat, gibt es natürlich Nuklide, die bevorzugt verwendet werden für einen bestimmten Zweck. Und das ist dann sozusagen, richtet sich danach, wie die Strahlenqualität ist.
Wie sieht denn dann Ihre Forschung aus? Nehmen Sie sich aus diesen 3000 eins nach dem anderen und gucken mal, wie es funktioniert?
Nein, natürlich nicht.
So würde ich es machen.
Das würden die, wenn Sie die Karte sehen würden und würden sehen beispielsweise, dass die Halbwertszeiten Millisekunden betragen, würden Sie sagen, aha, kann ich schon mal nicht nehmen. Wenn man nach den Auswahlkriterien von Radionukliden fragt, da gibt es ein paar Kriterien, beispielsweise die Halbwertszeit. Die soll sich in der Gegend bewegen, wie die biologische Halbwertszeit von den Prozessen ist, die man untersuchen will. Das ist also korreliert. Wenn es zu lange wäre, würde man eine unnütze Strahlenbelastung der Patienten verursachen. Wenn es viel zu kurz ist, kann man den Prozess, den man untersuchen will, nicht verfolgen.
Was für Prozesse wären das, die Sie dann damit untersuchen?
Ja, ich rede mal erstmal die Radiopharmazie allgemein. Ja, die Radiopharmazie ganz allgemein untersucht eigentlich sehr viele Dinge, die um den Menschen, also im Menschenkörper, um den Menschenkörper rum, wenn man so will. Herzfunktion, Nierenfunktion. Also die Nuklearmedizin ist natürlich die, die das ausführt. Herzfunktion, Nierenfunktion, Hirndurchblutung, das sind sozusagen die Dinge, die jeden Tag auch in der Routine angewandt werden. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, wenn das schon angewandt wird, wozu braucht der Forschung? Die Tumordiagnostik ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Der ist seit, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren jetzt gerade mit der Positron-Emissionstomographie ganz in den Mittelpunkt gerückt. Aber was wir machen wollen, ist vor allem eins, dass wir die Tumoren charakterisieren. Das heißt also, wie verhält sich ein Tumor, welche biochemischen Eigenschaften hat er? Das hat eine Bedeutung dafür, dass man beispielsweise die Fragen beantworten muss, kann ich nur mit einem bestimmten Medikament gegen diesen Tumor vorgehen? Also einen bestimmten Antikörper. Gibt es ja entsprechende Rezeptoren auf diesen Tumor? Oder exprimiert er diese Rezeptoren nicht? Wenn er die nicht hat, kann ich Medikament A nicht nehmen, kann ich vielleicht Medikament B nehmen. Das heißt also, ich spare mir unter Umständen wochenlange Behandlung, beispielsweise mit einem Chemotherapeutikum oder einem Antikörper. Bringt nichts, kostet viel, die Lebensqualität des Patienten wird beeinträchtigt. Das kann man auf die Art und Weise vermeiden. In diese Richtung arbeiten wir. Oder verfolgen des Verlaufs von Untersuchungen. Das ist also ein wichtiger Punkt, dass man diese Tumoren charakterisiert. Und diese Tumoren kann man unter Umständen auch mit radioaktiven Substanzen, allerdings mit anderen Strahlern, die also Teilchen emittieren, die dann das Gewebe zerstören, dann behandeln.
Und die Diagnose machen Sie, indem Sie eine Substanz einbringen, die irgendwie radioaktiv strahlt?
Die strahlt.
Und je nachdem, an welcher Stelle es strahlt, wissen Sie, was das für ein Tumor ist? Oder woran erkennen Sie, was das für ein Tumor ist?
Ja, man erkennt dann erst einmal die... Also was wir machen, ist eine Funktionsdiagnostik zunächst.
Mhm.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite bei den Tumoren, gerade bei Metastasen, ist auch natürlich eine Metastasensuche. Wo sind die Metastasen? Sind überhaupt welche da? Also das ist schon mal eine wichtige Aussage beispielsweise. Und dann wird es also danach geguckt anhand der Gammastrahlung, die aus dem Inneren des Körpers kommt, also es sind Photonen. Und damit kann ich zunächst erstmal den Ort bestimmen. Und neben der Ortsbestimmung ist es eine Frage der Verweilzeit beispielsweise. Wie lange bleibt die Substanz an einer bestimmten Stelle? Das ist auch eine biochemische Aussage. Also man kann dort eine ganze Menge an Informationen rausnehmen.
Sprich, wenn durch meine Leber irgendwie, also der Strahler, den Sie in meine Leber eingebracht haben, überall eine Sekunde lang verweilt, irgendwo aber 3 Sekunden verweilt, weiß ich, da ist schon mal was falsch.
Also
im Groben jetzt.
Die Leber ist kein gutes Beispiel gewesen, okay. Aber ich nenne mir ein anderes Beispiel. Nuklearmedizinisch. Also erst einmal, man setzt natürlich nicht einen reinen Strahler ein, sondern der Strahler ist immer an dem Molekül gebunden. Das ist das A und O. Das Molekül, was sich spezifisch irgendwo anreichert, krankheitsabhängig, funktionsabhängig, organabhängig. Und mit der Verweilzeit ist die Niere ein wunderschönes Beispiel. Es gibt also dann die Aussage, ob die Niere normal funktioniert, wenn der Harn eben entsprechend schnell durchfließt beispielsweise.
Das ist dann die Halbwertszeit, von der Sie eben sprachen, ne? Die Halbwertszeit der Dinge, die im Körper passieren.
Das ist die biologische Halbwertszeit.
Okay, verstanden, dann habe ich das jetzt auch kapiert.
Wir haben also, muss man unterscheiden, wir haben Strahler, sogenannte Gammastrahler. Damit wird im Wesentlichen die Routinediagnostik durchgeführt. Mit diesen Strahlern befassen wir uns hier selten. Dann gibt es Strahler Positronemitter. Das sind Strahler, die emittieren, wie der Name sagt, Positronen. Und mit diesen kann man im Sekundärprozess, die emittieren dann also im Sekundärprozess dann letztlich auch wieder Gamma-Quanten, mit denen kann man also auch außen messen. Dort kann man aber quantifizieren. Da kann ich also beispielsweise Stoffumsätze messen. Ich habe eine sehr gute Auflösung beispielsweise. Eine örtliche Auflösung, das sind also die Aussagen, die ich habe, die sind präziser damit. Und dann haben wir die therapeutischen Strahler. Therapeutische Strahler heißt also, ich habe das schon vorhin erwähnt, Partikelstrahler. Im Wesentlichen sind es Beta-Minus-Strahler. Und die Zukunft hoffen wir, dass wir auch Alpha-Strahler einsetzen können, weil diese Alpha-Strahler wesentlich höhere biologische Wirksamkeiten aufweisen. Das heißt also, wo ein Alpha-Strahler...
Die sind giftiger, oder?
Es gibt den schönen Vergleich mit einem Alpha-Strahler. Es ist wie das Skalpell des Chirurgen. Mhm. Und wenn er falsch eingesetzt wird, ist es eine Katastrophe.
Ja.
Und deswegen bin ich persönlich sehr zurückhaltend, erstmal mit einem Alpha-Strahler einzusetzen, weil wir dafür die richtigen Vehikel brauchen. Vehikel heißt also die Verbindungen, die die richtige Stelle des Körpers zur richtigen Zeit aufsuchen. Und dann die Strahlendosis, also die Menge der Alpha-Teilchen in diesem Falle, dort freisetzt, um das Gewebe zu zerstören.
Und dazu sind Sie aber prinzipiell in der Lage zu sagen, also ich habe jetzt ein Vehikel, das findet genau, beispielsweise, um dann eben bei dem Bild von der Niere zu bleiben, ich habe eine Substanz, wenn ich die einbringe in den Körper, dann gelangt die garantiert in den Harn und ich kann gucken, wie das durch die Niere fließt. Oder?
Was wir machen, ist eigentlich genau die Frage oder die Suche nach diesen Substanzen. Wir suchen Substanzen, die genau das machen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Es ist ähnlich wie in der Pharmazie. Die Pharmazie möchte ja auch, dass eine Substanz eine bestimmte Wirkung hat, an einer bestimmten Stelle die Wirkung hat. Aber bei uns sind die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen andere. Während die Pharmazeuten ja gerne eine Wirkung hat über längere Zeit. Das heißt also, dieses Pharmakon ist verfügbar über langen Zeitraum, dass ich also die Pille am Tag bloß einmal nehme und nicht dreimal hintereinander oder häufiger. Was wir wollen, ist dann, dass wir also die Substanz injiziert wird. Das geht also in die Armvene beispielsweise. Mhm. Und die Substanz sich dann ganz schnell an den Ort anreichert und dann eine bestimmte Aufenthaltszeit dort hat. Dann beim Therapeutikum ist das besonders wichtig. Wenn das so wäre wie beim normalen Pharmakon, würde das bedeuten, dieses Radiopharmakon, über das wir dann reden, würde sich im Körperkreislauf lange Zeit bewegen und sich dort sehr langsam irgendwo anreichern erst. Mhm. Das heißt, der Körper wird dann aus allen Spalten sozusagen strahlen. Und es würde bedeuten, dass wir eigentlich kein Bild hätten in dem Sinne.
Ja.
Wir würden den Menschen im Ganzen, den sogenannten Blutpool würden wir vielleicht sehen, aber nicht dort, dass uns ansehen können, was wir eigentlich sehen wollen, beispielsweise den Tumor halt.
Woher weiß die Substanz, wo sie sich anreichern soll?
Das ist die Frage ihrer Struktur, chemische Struktur. Da leben wir natürlich davon, auch was die Pharmazie macht. Die Pharmazie hat eine Menge Substanzen entwickelt, die da in der Pharmazie unter Umständen überhaupt nicht geeignet sind. Und aber aus diesem Pool an Substanzen, davon, was in Veröffentlichungen kommt beispielsweise, davon leben wir zum Teil. Zum Teil werden natürlich auch Substanzen auf anderer Basis entwickelt im eigenen Hause. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Man muss dazu sagen, die Pharmaindustrie setzt ja ungefähr 1 Milliarde Euro mittlerweile ein, um eine neue Substanz zu entwickeln. Mhm. Also von vielen tausend Substanzen am Anfang bleibt am Ende eine übrig.
Und von den restlichen 999?
Wenn wir Glück haben, sind da vielleicht sogar 10 dabei, weil bei uns andere Anforderungsprofile sind. Unter Umständen gar keins.
Arbeiten Sie denn so eng mit der Pharmaindustrie zusammen? Also oder anders gefragt, weiß die Pharmaindustrie, dass sie jeden Tag mal bei Ihnen anrufen soll und sagen soll, wir haben hier eine Substanz gefunden, die gerne in die Niere geht?
Na, die Pharmaindustrie macht das natürlich nicht, wie Sie sich vorstellen können.
Hätte ja sein können, dass sie irgendwie...
Die Pharmaindustrie veröffentlicht viele Sachen, die entweder offen sind, oder es gibt natürlich durchaus auch eine Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie. Aber das ist eher was Seltenes, dass man praktisch an Daten herankommt von Pharmaka, die in Entwicklung sind. Mhm. Das ist eine absolute Ausnahme. Und das sehe ich auch bei den Fachkollegen so. Die Pharmaindustrie nutzt unsere Methodik unter Umständen. Und das ist durchaus verbreitet, um zu schauen, wie ihre Substanzen sich im menschlichen Körper verhalten. Das ist also durchaus so, dass also die Pharmaindustrie sich solche Zentren, wie wir sind, ein bisschen kleiner meistens, aufgebaut hat, um Substanzen zu bewerten im Körper. Es geht ja nicht anders. Wie schauen Sie in den menschlichen Körper rein und schauen nach, wie verhält sich Ihr Pharmakon? Sie können irgendwelche Proben nehmen, aber das praktisch mit Hilfe einer Kamera zu verfolgen über den gesamten Zeitraum, der sich im Körper bewegt, das geht nur so. Und geht nur so, indem man mit radioaktiven Substanzen einsetzt, die als Sonde im Körper fungieren und diese Sonde dann letztlich immer Signal abgibt und man kann messen, wo ist diese Sonde gerade.
Aber wie kommen Sie denn dann in die Substanzen der Pharmaindustrie, also die Pharmaindustrie möglicherweise nicht gebrochen hat? Füllen Sie dann irgendwie einen Kollegen abends ab und quetschen den aus?
Das ist eine interessante Variante. So viel Geld kriegt man vom Vorstand wahrscheinlich nicht, ne? Also, ich sagte schon, die wichtige Basis sind Veröffentlichungen. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wenn die Substanzen interessant werden, dann stürzen sich natürlich auch durchaus auch mehrere Arbeitsgruppen dann drauf, aufgrund auch einer Veröffentlichung aus einem Fachgebiet, und werden solche Substanzen optimiert. Es gibt Substanzen, sie sind über 10, 15 Jahre schon im Einsatz, auch als Radiopharmaka. Und die werden immer weiter verbessert und noch besser verbessert. Und die werden die bildgebenden Eigenschaften besser oder die Eigenschaften als Therapeutikum werden besser. Das ist eine lange Entwicklung immer sowas. Wie gesagt, die Pharmaindustrie braucht sehr lange, um eine Substanz noch zugelassen zu bekommen. Mhm. Und wir brauchen im Prinzip ja auch eine Zulassung. Das ganze Verfahren ist ja hochreguliert in Deutschland,
ja, natürlich,
und in Europa. Und genauso ist das bei den Radiopharmaka. Die Radiopharmaka, die werden also auch, wenn man ausgehend von der Chemie bis zum Tierexperiment über zwischendrin Zellen, dann soweit ist, dass man sagen kann, die Substanz hat interessante Eigenschaften, dann muss man darüber nachdenken, wie man einen Schritt weiterkommt. Schritt weiter sind Tiere. Mhm. Große Tiere in dem Falle. Das kann ein Schwein sein. Ideal wären durch der Affe. Aber das Tierschutzgesetz ist natürlich derartig strikt bei solchen Dingen, dass man dann natürlich nicht unbegrenzt und irgendwie arbeiten kann.
Also Affenverschleiß.
Affenversuche in Deutschland, genau, ist quasi unmöglich.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja.
Das heißt, das müssen Sie im Ausland machen?
Wir machen das gar nicht im Affen. Also beispielsweise, unser Institut arbeitet auch auf dem Gebiet Richtung Hirntumoren. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe in Leipzig, die arbeitet also, die gehört zum Institut, die arbeiten also mit Hausschweinen, mhm, um gerade Hirnuntersuchungen durchführen zu können. Und gibt's, ich sagte schon, hochreguliertes Verfahren in Deutschland, und zwar in Abhängigkeit davon, welche Dosis Substanz haben am Menschen haben würde. Das kann aus Tierexperimenten, Tier heißt im Falle Maus, mhm, oder Ratte, ausgerechnet werden, welche Dosis hat und welche Organverteilung die Substanzen haben. Danach gibt es dann Genehmigungsverfahren über Ethikkommission, Bundesamt für Strahlenschutz, das BfArM, also Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, oder Paul-Ehrlich-Institut in Berlin für Antikörper. Diese Behörden, die sind dann natürlich dann dabei, um zu entscheiden, darf eine Substanz an den Menschen angewandt werden. Zunächst in kleinen Studien, klinischen Studien möglichst.
Machen Sie die oder
die, das geht natürlich mit Kliniken. Wir arbeiten natürlich nicht am Menschen. Wir arbeiten maximal bis, wie gesagt, das größte Tier, was wir haben, ist ein Schwein. Mhm. Es werden auch, wird mal Schaf, aber bei uns in der Einrichtung eher nicht, aber unter Umständen nochmal Schaf genommen. Kollegen aus dem Ausland gehen also auch Pavianen und ähnlichen zugange. Ne?
Ist das Schwein denn so dicht am Menschen, dass man daraus Schlüsse ziehen kann?
Ich glaube, das Schwein ist uns sehr ähnlich.
Tatsächlich?
Ja.
Wie bekommen Sie den Strahler ans Molekül? Also da ist ja nicht einfach so ein Haken, den Sie, oder?
Also, das Fach hat sich entwickelt aus der klassischen Radiochemie. Mhm. Bereits in den 50er Jahren ging das los. Und ich möchte darauf daran erinnern, beispielsweise die gesamte metabolischen Vorgänge, also wie zum Beispiel Zucker verstoffwechselt wird und all sowas. Das ist mit genau solchen Methoden durchgeführt worden. Man hat also ein Molekül gehabt, das hat man radioaktiv markiert und hat man Untersuchungen durchgeführt. Also, und das hat man aber erst mit anderen Strahler gemacht, als wir sie verwenden. Mhm. Das heißt also, es muss eine bestimmte Chemie dazu betrieben werden, um in der Lage zu sein, in ein beliebiges Molekül letztlich den Strahler an eine bestimmte Stelle zu bringen. Eine bestimmte Stelle ist wichtig deswegen, es gibt ja metabolische Prozesse, das heißt, Substanzen werden abgebaut. Mhm. Und wenn so eine Substanz abgebaut wird, dann ist der Strahler vielleicht als erstes weg oder hat eine völlig andere Eigenschaft, das muss also auch untersucht werden. Also es gibt die Kette von der richtigen Chemie, wir machen medizinische Chemie, wir machen organische Chemie, dann die sogenannte Markierungschemie, also das ist das unser spezielles Know-how, Ihrer Frage entsprechend, wie bringt man denn den Strahler, das Atom, in das Molekül rein?
Ja.
Also das ist eine spezielle Arbeit, die man da durchführen muss.
Und das ist chemisch, aber? Oder
das ist Chemie. Das ist Chemie. Es gibt auch keine enzymatische Reaktionen, aber die sind viel zu langsam in aller Regel, dass wir also dann das richtig klassisch chemisch machen. Die Substanzmengen, mit denen wir arbeiten, sind aber so gering. Wir sehen sie nicht, wir riechen sie nicht, wir können sie nicht wägen. Wir können sie nur messen anhand der Strahlung. Das heißt, wir arbeiten mit Substanzmengen in Größenordnung von 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 14 Mol, also Mikrogramm, Nanogramm Bereich.
Wie messen Sie die denn dann hinterher? Also Sie haben einen großen Geigerzähler, wo Sie dann den Patienten drauflegen und da, wo es tickt, da ist die Substanz?
Naja, Geigerzähler höre ich ja gar nicht gerne.
Wieso?
Weil der Geigerzähler das ungenaueste Messinstrument ist, was man sich vorstellen kann.
Ach so.
Das ist immer schön, wenn Sie Berichte hören über irgendwelche Katastrophen.
Atomkatastrophe.
Richtig. Diese Katastrophen werden immer, wenn man was publikumswirksam machen will, mit Geigerzähler
vorgeführt.
Tick, 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 tick. Und jeder denkt, das ist was.
Ja.
Also, im Labor zunächst müssen wir unsere Prozesse ja verfolgen. Das, und zwar mit Hilfe von analytischen Methoden. Und diese analytischen mit Geräte haben dann entsprechende Messgeräte, die auf die für diesen Zweck ausgerichtet sind. Also ich will da hier nicht ins Detail gehen. Es gibt dort eine Reihe von speziell für die Erfassung von Gammastrahlung Geräten, die sehr effektiv sind, die, wo man praktisch jeden Zerfall sieht. Und man kann das also sehr, 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 sehr empfindlich messen. So empfindlich wie radioaktive Umwandlung, sprich ionisierende Strahlung zu messen. Sowas ist eigentlich woanders kaum möglich mittlerweile. So, und natürlich, wenn ich jetzt dem Menschen, am Menschen was messen will, oder sag mal zunächst am Tier. Wir haben also im Haus beispielsweise eine Messtechnik, wo wir also solche Tomographen haben. Das heißt also für die 3D-Darstellung beispielsweise, wo man also auch Tier untersuchen kann. Diese Tomographen, die haben die gleiche Technik letztlich, wie sie auch am Menschen angewandt wird. Mhm. Das ist alles ein bisschen größer. Die Auflösung ist beim Menschen leider ein bisschen schlechter. Das liegt einfach an der Größe des Menschen. Ne? Und dort ist also, ich sag das mal, im Falle der Positronen-Emissionstomographie, ist das wie ein Ring an Detektoren, der um den Körper angeordnet ist. So ein Ring hat einen Durchmesser von ungefähr 70, 80 Zentimetern. Dort hat eine bestimmte Tiefe, so etwa 15 Zentimeter. Und dort kann also der Mensch reingeschoben werden. Und beispielsweise kann das Hirn untersucht werden oder das Herz untersucht werden. Mhm. Die Region, wo sich ein Tumor befindet. Oder besser gesagt, man macht es eigentlich noch anders. Man macht sogenannte Ganzkörperaufnahmen. Und dann wird praktisch sektionsweise Mensch immer ein Stückchen vorgeschoben. Und dann hat man ein Bild vom ganzen Körper auf die Art und Weise.
Und Sie sehen aber doch nur das strahlende Atom.
Wir sehen nur das strahlende Atom.
Das heißt, den Rest müssen Sie sich dazu denken, sodass das jetzt gerade in der Niere ist? Oder?
Nie ganz. Die modernen Techniken, die sind so ausgelegt, dass es also doppelte Methodik letztlich, bimodale Methodik, dass diese PET-Tomographen, die sind gekoppelt worden in den 90er Jahren mit den Computertomographen zunächst. Und das ist jetzt, wir haben die erste Kamera dieser Art, die in Deutschland von Menschen zugelassen war, hier stehen im Hause. Und zwar eine Kombination dieser Positronen-Emissionstomographie, also PET, mit Magnetresonanztomographie. Das heißt, wir haben eine anatomische Zuordnung. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir den Strahler, der die Funktion zeigt. Nun weiß man natürlich, ist natürlich so, aufgrund dessen, weil natürlich, sie haben überall ein bisschen radioaktive Substanz im Körper, die sie sehen. Mhm. Die können natürlich auf die Art und Weise eine gewisse Zuordnung machen schon mal. Auch ohne die zweite Messtechnikmöglichkeit. Der Nuklearmediziner, der diese Untersuchung durchführt, hatte, die haben ja dann so eine große Erfahrung, dass die dann noch natürlich wissen, wo sie sind. Aber durch diese zweite Bildgebungsmöglichkeit ist eine absolute präzise Zuordnung möglich. Also, wir haben es zum Beispiel jetzt gesehen bei unseren neuen PET-MR-Tomographen. Also eine Unterscheidung eines Tumors beispielsweise ganz in der Nähe der Harnröhre, das wäre früher unklar geblieben. Mit der neuen Technik geht das. Das sehe ich als, es ist ein Tumor, es ist nicht die gefüllte Harnröhre mit radioaktiv Urin letztlich, sondern es ist wirklich ein Tumor. Das kann man dann sehen. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung natürlich gewesen. Oder Ergänzung ist zu schwach das Wort. Es ist eine Revolution gewesen. Diese Kombination von zwei bildgebenden Verfahren. Das eine funktionsdiagnostische Verfahren und das andere Verfahren letztlich der morphologischen Bildgebung, der anatomischen Bildgebung. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe hier im Haus ist die Substanzentwicklung und die Charakterisierung. Sie hatten ein schönes Wort einfallen lassen, das hieß, Sie sehen doch bloß das radioaktive Atom, was zerfällt. Und da muss ich doch was dazu sagen noch. Die Substanzen, die wir injizieren, alle Substanzen, die der Körper aufnimmt, werden irgendwann mal abgebaut. Mhm. metabolisiert. Und wir sind entweder, man will Substanzen jetzt haben, die ganz stabil sind, lange Zeit, damit man weiß, aha, wir haben die gesamte Zeit, sehen wir nur die eine Substanz und das Verhalten der einen Substanz. Oder man weiß, in welchem Zeitraum sie sich umsetzt, zersetzt, abgebaut wird. Oder man macht es bewusst. Es gibt also Substanzen, die man quasi einschleust und man wartet quasi drauf, wie ein Enzym die Substanzen umsetzt in eine andere Form. Und dann kann man beispielsweise die Enzymaktivität messen damit.
Ah, wann
das kann man also ausnutzen, das nie anfängt zu strahlen. Ja. Man sieht dann, mit welcher Geschwindigkeit letztlich ein anderer Zielort auf die Art und Weise, mit der man sieht dann, wie die Substanz nach einer bestimmten Zeit an dem Zielort sich anreichert, den die Ausgangssubstanz nicht erreichen würde.
Ach so, weil sie noch nicht verstoffwechselt ist.
Weil sie noch nicht verstoffwechselt ist, genau.
Wie viele dieser Substanzen, also Sie sagen, Sie finden Substanzen, wie viele finden Sie da so pro Tag, Woche, Jahr? Also ist das, gibt es da Größenordnung oder ist das eigentlich?
Nee, also.
Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, in Rossendorf, da fällt jeden Monat eine Substanz raus.
So. Fällt jeden Monat raus, ist gut gesagt, richtig. Ja, also ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich hatte vorhin darauf verwiesen, dass wir beispielsweise in Leipzig eine Forschungsstelle haben. Die ist entstanden aus einer Arbeitsgruppe, die in Rossendorf war. Die hat, also ich bin dann selber mit nach Leipzig gegangen und habe einen anderen Kollegen mit hingenommen. Und diese Kollegen dort, die beschäftigen sich mit Hirn. Zunächst mit neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer-Diagnostik in diese Richtung. Und dort haben wir eine Substanz entwickelt, die also, das hat ungefähr 10-12 Jahre gedauert, bis es ein Menschen war. So, das ist so das Maß der Dinge. Also wenn Sie innerhalb von mehreren Jahren mal eine gute Substanz haben, ist es gut. Hier in Dresden, wir arbeiten, ich hatte das vorhin schon gesagt, sehr eng zusammen mit der Strahlentherapie. Und hier geht es darum, dass man also eine Therapie durchführt, möglichst in Kombination mit anderen therapeutischen Möglichkeiten. In dem Falle externe Therapie, externe Bestrahlung von außen und interne Bestrahlung von innen. Das heißt, ich initiiere wieder meine Substanz. Mhm. Die geht, ein gewisser Teil geht immer bloß hin, an den Tumor, bestrahle den Tumor und gleichzeitig bestrahle ich von außen den Tumor nochmal. Das habe ich so eine Art Superpositionsprinzip, also ich addiere die Strahlendosis und vernichte damit den Tumor. Wenn man nur von außen bestrahlen würde, würde man das umgebende Gewebe zu stark schädigen. Wenn man nur von innen bestrahlen würde, hätte man zu viel unselektive Anreicherung. Also die Kombination macht es dann. Und dort haben wir eine Substanz jetzt auch entwickelt, die wir versuchen wollen, an Menschen zu bringen. Aber das hat natürlich auch eine Entwicklung gewesen über ja 8 Jahre mittlerweile oder sowas. Mhm. Also das dauert alles lange Zeiten. Ich hatte vorhin erwähnt, Pharmaindustrie, 1 Milliarde Euro. Die 1 Milliarde Euro haben wir nicht, brauchen wir auch nicht unbedingt. Sonst würde man unsere Arbeiten wahrscheinlich nicht betreiben, denn das Ganze ist ein kleines Fach. Aber wir wollen schon, muss ich sagen, dass wir erreichen, dass diese Techniken eher eingesetzt werden. Waren Sie schon mal in der Nuklearmedizin zur Untersuchung?
Ja, ich habe mal ein Nierenscreening bekommen.
Sehen Sie?
Ich glaube, so hieß das. Da habe ich was getrunken und musste dann eine halbe Stunde stillliegen, was mir sehr schwer gefallen ist.
Ja. Ich vermute mal, es einmal in Ihrem Leben.
Ja.
Sehen Sie? Und ich hatte neulich hier Lehrerweiterbildung. Und dort habe ich dann gefragt, wie viele von Ihnen waren denn schon mal zu einer Untersuchung unter Einsatz von Radiopharmaka? Es gingen 3 oder 4 Hände hoch. Das waren ungefähr 100 Leute. So. Also es ist was Seltenes. Selten eingesetztes.
Was aber doch eigentlich, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass die Zukunftsvision ist, dass wir irgendetwas haben, was wir essen so einen Keks, dann werfen wir den Scanner an und dann sehen wir auf einen Schlag, okay, du hast da einen Tumor, da funktioniert was nicht richtig und das Bein muss ab. Oder irgendwie sowas. Also das ist doch eigentlich, müsste doch genau diese radiopharmazeutische Schiene dazu führen, dass wir relativ schnell diagnostizieren können, auch große Menschengruppen schnell diagnostizieren können.
Nun ja.
Irgendwann mal.
Nun ja, die Methodik ist natürlich teuer.
Ja.
Und die Krankenkassen fangen natürlich an zu sparen. Was heißt, die sparen schon immer. Und diese Positron-Emissionstomographie ist in Deutschland nur für ganz wenige Krankheitsbilder zugelassen und wird bezahlt. So. Und das bedeutet, Die Methodik wird immer ganz am Ende. Es werden alle anderen diagnostischen Verfahren vorneweg genutzt und dann meistens ganz am Ende das Ganze. Und das macht es erstens doppelt teuer und zweitens die entscheidende Aussage kommt ganz am Ende. Das ist eine Frage der Akzeptanz. Insgesamt eine Frage, das muss sich natürlich auch ein bisschen, ich sage mal, in der Ärzteschaft entwickeln.
Das ist ein politisches Problem eigentlich.
Ne? Ah, ja, das...
Also wenn wir jetzt von der reinen parlamentarischen Politik...
Medizinpolitik spielt da eine Rolle, ja, es spielt da eine Rolle. Dann gibt es dieses sogenannte IQWiG, Institut für die qualitätssichernde Medizin. Mhm. Es gibt hier eine ganze Menge kleiner Verfahren, die alle ihren Wert haben. Aber wenn dort diese Institutionen, die wollen aber riesengroße Breitenuntersuchungen haben, bevor sie es anerkennen. Und das schließt sich ein bisschen aus manchmal.
Und wie wollen Sie mit einem bildgebenden Gerät, das mehrere Millionen kostet, Breitenuntersuchungen machen?
Das ist ist eine schwierige Frage. Und jetzt wird natürlich versucht, diese Dinge etwas konzentrierter anzugehen. Wir sind an mancher Stelle ein bisschen aus der Forschungsphase raus. Es gibt ein paar interessante, wichtige Substanzen, mit denen breit gearbeitet wird. Die sind auch durchaus, wird zum Teil auch manche Anwendungszwecke bezahlt. Allerdings gibt es auch andere Substanzen, wo man sagen muss, es ist klar, es ist Nutzen da, jeder weiß das, aber eben das dritte Zahl hinter Komma, die funktioniert eben noch nicht so richtig oder die ist noch nicht, besser gesagt, nicht da, weil einfach nicht genug Patienten da waren. Und Patienten darf ich erst untersuchen, wenn es wieder genehmigt ist, also da beißt sich die Katze ein bisschen im Schwanz. Das ist die Diagnostik, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir wollen eigentlich auch in die Therapie. Schauen Sie mal, es werden mit Riesenaufwand, wird mit Kinasehämmern, mit Antikörpern, werden 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate Lebensmittelverlängerung bei Patienten, bei Tumorpatienten erreicht, mit Riesenkosten. Mhm. Und am Ende, wie gesagt, Vierteljahr.
Ja.
So. Und ich bilde mir ein, wenn wir hier konsequent therapeutisch arbeiten könnten, unter Einsatz von therapeutischen Radionukliden. Diese Substanzen, die sich so selektiv anreichern, wenn die noch einen Strahler haben und in geeigneter Weise appliziert werden, das setzt Entwicklungsprozesse voraus, dann sind die auch in der Lage, mal eine Metastase zu vernichten, was die anderen Methoden meistens eben nicht können. Und ich denke, das ist auch die Zukunft der Methodik. Also dieser therapeutischen Seite. Und das stärker einzuführen, das kostet noch Entwicklungszeit, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ist das noch ein Traum von Ihnen oder sind wir in der Lage, also prinzipiell in der Lage, das zu tun?
Es gibt ein paar Beispiele.
Ja?
Es gibt aber sehr gute Beispiele dafür. Also das ganz klassische Beispiel ist der Einsatz von Radiojod. Es wird Radiojodid gegeben, 131 Jod. Und das lagert sich ganz selektiv eine Schilddrüse an. Das ist seit den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits bekannt oder genutzt. Und Schilddrüsen-Tumoren werden auf die Art und Weise ganz klassisch therapiert und sehr erfolgreich therapiert. Aber das liegt daran, dass das Jod im Körper quasi nur der Schilddrüse genutzt wird.
Mhm.
So einen selektiven Prozess finden wir fast nirgendwo anders. Und deswegen müssen wir Substanzen entwickeln, die möglichst ähnlich selektiv sind. Es gibt, wie gesagt, Beispiele dafür, aber sehr wenige.
Ich versuche gerade, das zu verstehen. Also die Substanz, die kommt in den Tumor, dann löst sich die Substanz irgendwie auf und setzt den Strahler frei?
Nee.
Weil auf dem Weg in den Tumor strahlt der Strahler doch schon.
Ja.
Und das soll er doch eigentlich nicht. Also weil der richtet ja im Zweifelsfall dann auch wieder Schaden an unterwegs.
Das ist eine sehr logische...
Sie müssen ihn ja eigentlich kapseln.
Das ist eine sehr logische Überlegung. Das geht natürlich so nicht. Deswegen hatte ich vorhin ganz am Anfang mal gesagt, dass wir... das Problem haben, dass wir mit dem Substanz, die Pharmaindustrie nimmt, eigentlich nie arbeiten können. Die sollen ja lange im Blutkreislauf bleiben.
Ja.
Was wir wollen, ist möglichst, wir sprechen von Blutclearance, schnell aus dem Blut raus, an das Target-Organ, an das Zielorgan ran und dort quasi hängen bleiben. Die Substanzen, die werden meistens dann von Rezeptoren aufgenommen und im Idealfall wird dann die Zellmembran sich aufstülpen, die Substanz aufnehmen und dann geht die Substanz in die Zelle rein und verbleibt dort mitsamt Strahler.
Ja.
Und dann zerfällt sie langsam und unter Zerstörung des Gewebes. Das ist der Idealfall. Möglichst dann natürlich nur dorthin wo das Ziel ist. Aber diesen Fall, dass quasi die Substanz nur an das Target-Organ geht oder nur an den Tumor letztlich geht, den Fall gibt es quasi nicht. Man hat immer ein bisschen woanders noch. Weil das liegt daran, dass die Tumoren einfach deren Biologie des normalen Körpers natürlich gleicht, mit dem Unterschied, dass meine Stoffwechselvorgänge dort viel intensiver sind. Aber das heißt, ich habe an allen Stellen ein bisschen diese Art Stoffwechsel, aber einen Tumor besonders stark. Mhm. Und deswegen dieses Superpositionsprinzip, Bestrahlung von außen und innen. Weil ich weiß, wenn ich zu viel gebe, strahlt es überall auch.
Dann erzeugen sie neue Tumoren im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall, ja.
An anderen Stellen.
Das macht man natürlich mit Bestrahlung von außen ganz genauso. Ne? Das weiß man natürlich. Ja. Aber ist es die Frage der Lebensverlängerung um 30 Jahre? Oder ich bestrahle ihn nicht. Ne? Mhm. So, und darauf zurückzukommen, wegen dieser Verteilung im Körper, dieser ist überall auftreten, es wird dann eben die Dosis von außen noch drauf gesetzt.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, also historisch gesehen, das so zu machen? Weil das ist ja schon eine ziemlich wahnsinnige Idee, zu sagen, ich habe hier was, das strahlt vor sich hin, das bringe ich jetzt mal auf Substanzen auf und die bringe ich in den Körper ein.
Also wir hätten wir das Gespräch geführt, hätte ich gesagt, wir feiern diesen Jahr 100-jähriges Jubiläum.
Ah.
Das ist ein ungarisch-deutscher Chemiker gewesen. Hevesi heißt der, Georg von Hevesi. Und der ist geboren in Budapest, hat in verschiedenen Stellen auch unter anderem Deutschland studiert und hat bei der Arbeit im Radiuminstitut in Wien 1913 gemeinsam mit Herrn Panet entdeckt, dass man mit bestimmten Bleiisotopen, bei denen wussten sie noch nicht, dass es Bleiisotope waren, aber quasi das Verhalten des Bleis verfolgen können. Das haben sie dann nach einer relativ kurzen Zeit gemerkt, dass sie quasi ein radioaktives Blei hatten, mit dem sie das nicht radioaktive Blei verfolgen konnten. Und diese Methode ist dann schrittweise ausgebaut worden. Dann gab es noch einen deutschen Biochemiker, der war Jude, ist dann in die USA gegangen. Rudolf Schönheimer, der hat das dann quasi so ein Markierungsprinzip an organischen Verbindungen angewandt, allerdings nicht mit radioaktiven Substanzen, sondern mit angereicherten, stabilen Nukliden. Und die Kombination von allen diesen Dingen hat dann dazu geführt, dass man gemerkt hat, aha, unter Einsatz radioaktiver Substanzen, gekoppelt an organische Moleküle, kann ich dann Untersuchungen durchführen. Das ist, die Nuklearmedizin hat sich auf dieser Basis entwickelt seit den 50er Jahren. Auch hier in Rossendorf, muss ich sagen, ist sehr zeitig damit begonnen worden. Mhm. Parallel dazu gab es in Dresden die Nuklearmedizin und wir haben also vor wenigen Jahren das gemeinsame Jubiläum gefeiert. Warum? Es war einfach 2007, waren 50 Jahre. Und diese 50 Jahre, die sind kontinuierlich in allen Ländern hat sich das die Methodik dort entwickelt. Und Deutschland hatte allerdings einen relativ späten Zugang. Das lag daran, dass die Deutschen durch den Zweiten Weltkrieg nicht mit radioaktiven Substanzen umgehen durften.
Ah.
Da gab es dann eine Konferenz in Genf, eine UNESCO-Konferenz zur friedlichen Anwendung von der Atomenergie. Und da wurde das freigegeben. Und da ist beispielsweise Karlsruhe gegründet worden, das Forschungszentrum Jülich, Rossendorf, in Berlin, Leipzig. Und also viele, viele Stellen, Geesthacht, alle zur gleichen Zeit gegründet wurden, um praktisch die Nuklearenergie zu entwickeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Anwendung. Und eine der wichtigsten Anwendungen ist nun mal quasi die Nutzung von Radiopharmaka.
Und wie sind Sie?
Ich?
Dahin gekommen, historisch
gesehen? Ach, das ist interessant, ja.
Also das ist ja jetzt auch ein Beruf, den sucht man sich nicht als Jugendlicher aus. Sagt, ich will Radio. Was wird man denn überhaupt, wenn man Radiomediziner?
Radiopharmazeut.
Radiopharmazeut.
Ja. Eigentlich Radiopharmazeut.
Also studiert man da Pharmazie oder was studiert man da?
Nein, na ja. Also ich wollte Chemiker werden schon seit der 7. Klasse. Ich bin ja als geborener DDR-Bürger, hatte ich ab 7. Klasse Chemie. Mhm. Und das Fach hat mich begeistert. Dabei ist es geblieben. Ich habe hier in Dresden Chemie studiert. Mhm. Und dann ist es so gewesen, dass ich also mein Doktorvater, der hat auch radiochemisch gearbeitet. Und als ich fertig wurde mit meiner Promotion, war die Frage, wohin gehst du denn? Und dann hat man sich natürlich unterhalten und sagte, naja, Rossendorf können sie Leute gebrauchen, die nicht so ganz auf den Kopf gefallen sind. Und das hat sich dann so ergeben letztlich. Und ich habe zunächst, das ganze Fach hat sich auch aus der klassischen Radiochemie entwickelt hier. Und das ist schon ein bisschen her jetzt sozusagen. Mhm. Als ich hier eingestiegen bin, da war das diese Entwicklung der reinen Radiochemie schon eine ganze Weile weg. Und ich muss sagen, das Fach war ja von Anfang an auch für mich faszinierend. Man hat also chemisch gearbeitet, man hat radiochemisch gearbeitet, die Biologie spielte rein. Es ist einfach ganz interessant. Natürlich dauert sowas eine bestimmte Zeit, bis man die Technik aufgebaut hat. Hier gab es also schon viel Jahr Erfahrung mit der klassischen Radiopharmazie, Gammastrahler. Und als ich anfing, fing ich an, die Positronen-Emissionstomographie zu entwickeln. Natürlich, nach damals, ich war noch völlig unerfahren, war Vorgabe meiner damaligen Vorgesetzten. Die haben das also einen Trend in der Welt erkannt, dass es entwickelt werden muss. Und wir waren das erste Land hier in Osteuropa insgesamt, die sich da überhaupt damit befasst haben. Sodass wir also nach der Wende könnten wir also sehr schnell, mit neuer Technik muss ich natürlich sagen, aber durchaus auch unter Nutzung der Dinge, die wir aufgebaut hatten, sehr unmittelbar anschließen und dann das erste PET-Zentrum in Ostdeutschland, wahrscheinlich Osteuropa überhaupt aufbauen.
Die klassische Radiochemie, haben Sie gesagt, was unterscheidet die von der modernen Radiochemie?
Na, der klassische Radiochemiker, der hat sich mit Trennprozessen befasst, beispielsweise, um Radionuklide zu trennen. Es ging damals ganz am Anfang zunächst darum, sich Gedanken zu machen, welche Arbeitsmethoden brauche ich, welche Eigenschaften am Radionuklide, wie sind die zu trennen, hatte ich schon gesagt, oder wie sind sie auch herzustellen. Das ist also ein deutlicher Punkt, mit denen wir uns auch hier befassen.
Das ist, wenn ich mich auch noch eine Frage, ich habe, wo holen Sie die her? Die liegen ja nicht da draußen rum und Sie sammeln dann Radionuklide.
Doch, es liegen welche draußen rum. Die schwirren der Luft. In der Hochatmosphäre wird laufend Kohlenstoff 14 zum Beispiel produziert. Könnte man für die Nuklearmedizin nicht einsetzen. Okay. Es wird Tritium produziert durch die Sonnenteilchen. Ne? Und wir haben auch in der Erde haben wir natürlich über die Zerfallskette des Thoriums und des Radiums jede Menge radioaktive Substanzen. Damit lebt die Menschheit groß geworden, damit leben wir. Und daher kommt auch die natürliche Strahlenbelastung, die wir alle haben. So, mit diesen Substanzen könnte man ein paar verwenden, aber die sind so verstreut und so niedrige Konzentration, das ist praktisch nie möglich. Und jetzt kommt wieder die Frage, die Radionuklideigenschaften, von denen ich vorhin sprach, die sind meistens ungeeignet. Also hatte der Mensch sich dran gemacht, in den 30er Jahren, 40er Jahren, Methoden auszuarbeiten, überhaupt, dass man künstliche radioaktive Substanzen herstellen kann. Mhm. Und da gibt es Methoden, man kann das ausrechnen, das ist speziell mit Umkreis Atombomben entwickeln, ist da sehr viel getan worden. Aber ich muss sagen, speziell für die Anwendung am Menschen sind da sehr viele Eigentechniken dann entwickelt worden, die mit diesen klassischen, also mit den Atombomben-Sachen überhaupt nichts zu tun haben. Und wir sind also heute in der Lage, quasi jedes beliebige Radionuklid, sage ich mal, herzustellen, was wir für eine sinnvolle Anwendung brauchen. Das kann unter Umständen teuer sein. Man braucht dazu Beschleuniger, man braucht dazu Kernreaktoren. Und das ist natürlich auch Know-how, was wir hier im Hause pflegen müssen unbedingt. Also das ist ein Punkt, der für so ein Forschungszentrum wie uns charakteristisch ist. Wir pflegen hier auch Methodiken, die wir jeden Tag anwenden, die aber in der Welt sonst, oder sagen wir in der normalen Wissenschaft, sage ich mal, kaum angewandt werden. Nur für dieses Sonderfeld. Und das ist also durchaus schwierig, dann auch das Know-how dazu zu halten, weil dann immer eine bestimmte Anzahl von Leuten das auch weitergeben und pflegen müssen.
Ist das ein Geheimwissen, das Sie haben?
Nein,
das ist schon öffentlich, das teilen Sie auch mit Kollegen.
Ja, natürlich. Wir arbeiten natürlich mit Kollegen zusammen. Aber diese Weiterentwicklung ist das Problem. Wissen Sie, es gibt mittlerweile Routineverfahren, die alle anwenden. Ja. Jedes PET-Zentrum in Deutschland gibt es also eine Reihe PET-Zentren, die machen das. Aber jetzt praktisch andere Radionuklide herzustellen, die für Forschungszwecke geeignet sind oder andere Radionuklide herzustellen, die besondere Handhabung brauchen. Da braucht man dann Ausrüstung dazu, da braucht man Leute, die das besonders gut können. Das wären dann schon ganz wenige. Da gibt es also in Deutschland wenige, dann noch Kollegen in der Schweiz, mit denen arbeiten wir ganz gut zusammen auf der Strecke und so. Also das ist schon besonders Wissen. Ich meine, ich halte auch eine Vorlesung in Dresden beispielsweise, Radiopharmazie letztlich. Dort erzähle ich natürlich auch, wie macht man, dass die Studenten wissen, wie das geht. Aber das machen sie natürlich noch ein anderer Punkt.
Aber wie geht denn das? Können Sie das so erklären, dass auch ich das verstehe?
Ja,
Also wie stellt man die her?
Passen Sie auf, es gibt die sogenannte Nuklidkarte. Ja? Da ist alles drauf.
Das ist wahrscheinlich sowas wie das Periodensystem der Nuklide.
Periodensystem Nuklide, richtig, so ähnlich. Und dort haben Sie praktisch alle radioaktiven Elemente drauf. Und die Mitte ist eine, die geht praktisch von links oben, so ein Diagramm, von links unten nach rechts oben. Und in der Mitte ist eine schwarze Linie, die ist leicht gekrümmt. Das ist die sogenannte Beta-Stabilitätslinie. Und dies sind die uns bekannten stabilen Isotope der Elemente, die wir haben. Also Elemente mit ihren Isotopen drauf. Mhm. So. Und links und rechts davon sind die instabilen, sprich die radioaktiven. Und was wir machen ist, wir versuchen, die stabilen Isotope umzuwandeln in radioaktive.
Auf welche?
Also wie macht man das? Und das macht man, indem man praktisch Teilchen in den Kern reinschießt. Das können Neutronen sein. Und das können Protonen sein oder Alpha-Teilchen oder andere. Aber das sind die wesentlichen, die ich schon genannt habe. Und damit, man muss quasi den Kern Energie zuführen, damit er dann wieder Energie abgeben kann. Eine radioaktive Umwandlung ist immer eine Energieabgabe letztlich, damit zu verbinden. Und das ist quasi, wir machen den Gegenteil von dem, was die Natur macht, nämlich den radioaktiven Zerfall, die radioaktive Umwandlung zum stabilen. Bei der Radionukliderzeugung erzeugen wir aus stabilen Instabile. Unter Einsatz von Energie, beziehungsweise man bringt es in so einen Zustand, dass sie dann Energie nochmal freisetzen.
Was eigentlich ein sehr simples, also fast triviales Prinzip ist. Man braucht nur aberwitzige Gerätschaft, um das zu tun.
Na, aberwitzig sind die heutzutage nicht mehr, aber man braucht, die findet man nirgends so ohne weiteres. Das kostet viel Geld. Also der kleinste Beschleuniger, den man, also Teilchenbeschleuniger, den man beispielsweise dafür braucht, aber ich sag mal, der kostet vielleicht 1 Million Euro. Mit dem kann ich aber nur die unterste Grenze dessen machen, was ich dann will. Und einen Kernreaktor aufzubauen, das ist natürlich eine Sache, die ist viel aufwendiger, viel teurer und gesellschaftlich geächtet mittlerweile regelrecht. Und
selbst Forschungsreaktoren.
Diese Forschungsreaktoren brauchen wir natürlich für sowas, ne? Ja. Ohne Forschungsreaktor kann beispielsweise das Technetium 99 nicht gewonnen werden.
Wie heißt das?
Technetium? Das Künstliche heißt das, ne? Ach. Technetium 99M nicht gewonnen werden, das Basisnuklidrat der Nuklearmedizin ist.
Der das heißt, ein Kernreaktor. Das heißt, immer wenn ich irgendwie, also wenn ich irgendwie was gespritzt kriege, also was strahlt, ist das, oder oft ist es Technetium 99?
Oder? Ich glaube, 80% der Untersuchungen werden mit Technetium 99M gemacht.
Was ist das?
Ja, das ist ein ganz normales Element, was im radioaktiv ist. Das ist ein Metall. Das stellt man her. Am allerbesten, indem man Uran spaltet. Ah. Und wenn man Uran spaltet, hat man eine Unmenge an Folgeprodukten. Die muss man dann trennen. Und man muss dazu sagen, dass diese Folgeprodukte alle strahlen und das heißt eine riesengroße Strahlenbelastung hat. Und dort neben dem Technetium kann man da ein paar andere interessante Radionukliden raustrennen, die auch in der Medizin Verwendung finden. Und wenn man die rausgetrennt hat, hat man das ist dann zunächst das Molybdän 99. Dieses Molybdän 99 hat eine relativ lange Halbwertszeit von fast einer Woche, 66 Stunden. Und nicht ganz über 66 Stunden. Man kann dann das so lange verwenden. Und das kann man dann nehmen und nutzen, indem man das auf eine sogenannte Säule aufbringt. Man sorbiert das auf einer Säule und diese Säule kann man dann nutzen, um Kochsalzlösung durchzugießen, physiologische. Und wenn man die durchgibt, dann bleibt diese Molybdän 99 bleibt hängen und das sich gebildete 99 Technetium, das Tochternuklid, da kann man auf die Art und Weise rauswaschen, eluieren. Und das kann man dann in der Nuklearmedizin einsetzen. Aber das ist sozusagen, dass man sagt, das Arbeitspferd der Nuklearmedizin, dieses Technetium 99M.
Sie sagt gerade, also auf eine Säule aufbringen, dann Kochsalz durch und dann trennt man. Ist das die Trennung der Folgeprodukte aus der
Uran? Nee, nein.
Aber wie trennt man denn dann die Folge? Also ich spalte jetzt Uran und das strahlt so vor sich hin. Was mache ich denn? Wie fange ich denn den ganzen Kram ein, der da?
Also ich kann den Prozess nicht im Detail. Ich kann nur sagen, es ist ein hochkomplexer Prozess natürlich. Etwa 7% dessen, was ich gewinnen will, ist nur mein mit Molybdän 99. Alles andere sind andere Produkte. Und von ganz geringen Anteilen bis sehr hohen Anteilen. Und das ist ein ganz klassisches chemisches Trennverfahren, wie der Student das zunächst auch lernt, wenn er ein Chemiestudium anfängt. Damit geht das los, dass also Fällungsreaktionen und Sorptionsreaktionen in bestimmten Gruppen vonstatten gehen, dass man also im Pulk die Nebenprodukte raustrennt, wenn man so will. Und am Ende kommt es zu einer sogenannten Feinreinigung. Und nach der Feinreinigung hat man dann in dem Falle 99 Molybdat, also Natriummolybdat vorliegen. Und dieses Molybdat wird also in Lösung gebracht und in dem Fall auf Aluminiumoxidsäulen aufgebracht. Und das wird dann verschickt. Und es sind Technetium-Generatoren, nennt sich das. Und jede Nuklearmedizin verwendet die quasi jeden Tag. Die kann man also kaufen. Und das Problem ist bloß, dass wir in Deutschland eben quasi keinen Reaktor mehr haben, der das kann. Wir hatten hier in Rossendorf eine große Isotopenproduktion. Die hat das also so lange hergestellt.
Die hat die Wende nicht überlebt, ne?
Die hat die Wende nicht überlebt, weil der Reaktor geschlossen wurde, muss ich klar zu sagen. Ne? Und wir hatten jetzt die letzten Jahre nennen wir das mal Technetium-Notstand. Es ist zu Engpässen gekommen, weil gleichzeitig mehr Reaktoren entweder ausgefallen sind oder eine Revision hatten und ähnliches. Und aufgrund des Alters dieser Reaktoren wir auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen Probleme haben werden mit der Versorgung. Das wird sich ändern. Die Franzosen, die bauen den neuen Reaktor, Forschungsreaktor, wo man das wiederherstellen kann. Es gibt auch Bemühungen in München, das zu bestrahlen. Kollegen in Polen führen die Bestrahlung durch. Aber die Bestrahlung ist immer bloß das kleinere Teil in dem Falle. Da brauchen sie mal, ich sage mal, 5 Millionen Euro, um so einen Reaktor umzurüsten, dass sie bestrahlen können. Aber das können sie nicht mit einem Leistungsreaktor machen, sondern brauchen sie einen Forschungsreaktor. Dann brauchen sie aber nochmal, ja, sagen wir 80 Millionen Euro für diese Trennanlage. Ne? Dieses Trennen ist hochkompliziert und verursacht Abfälle und alles. Also das ist schon ein großer Prozess. Aber ich kann natürlich auch mit einem Zyklotron jetzt Radionuklide herstellen, in bescheideneren Umfang.
Ein Zyklotron?
Ein Zyklotron.
Was ist das?
Das ist ein Beschleuniger für geladene Teilchen. Also Protonen, die Kern von Wasserstoff, wird dort letztlich beschleunigt und dann wird er auf ein sogenanntes Target, also beispielsweise Wasser, bestimmtes Wasser, angereichertes Wasser oder bestimmte andere stabile Substanzen draufgeschossen mit einer sehr hohen Energie. Und diese hohe Energie führt dazu, dass dann quasi die Kernreaktionen vonstatten gehen. Dann haben wir ein Radionuklid. Das müssen wir wieder abtrennen. Das Abtrennen hatten wir schon mal. Trennprozesse sind also immer notwendig.
Aber diese Trennanlage, die wird doch irgendwo noch rumstehen, oder nicht? Also haben wir selbst sowas nicht mehr?
Nee, sowas haben wir nicht mehr. Also Sie reden jetzt von der Trennanlage wieder vom Kernreaktor zum Molybdän 99. Sowas haben wir nicht mehr. Das ist alles verschrottet worden. Das gibt's nicht mehr.
Wir sind also abhängig vom Ausland. Also unsere Radiomedizin ist abhängig vom Ausland.
Auf dieser Strecke, ja.
Ist das gut oder ist das schlecht? Oder ist das egal, weil wir sowieso alle zusammenwachsen?
Also in nationaler Alleingang, ich muss nur sagen, dazu bin ich eigentlich vielleicht zu viel Europäer schon. Ja. Denn die Kollegen im Ausland, die denken da ja exakt wie wir, muss ich sagen. Wichtig ist, dass wir in Europa das Know-how erhalten und die Potenz erhalten in Form von Bestrahlungsanlagen. Natürlich, so ein großes Land wie Deutschland, wenn das alles importiert werden muss, ist eine Frage der Ökonomie natürlich.
Das ist ein logistisches Problem, sehe ich
und,
da halt
und
auch.
Und der Transport ist...
Das Zeug zerfällt ja.
Richtig, richtig.
Also ich kann es ja auch nicht einfach in einen Container tun und erstmal 4 Wochen im Hafen stehen lassen oder so, weil dann ist das weg.
Naja, also das Material kommt beispielsweise aus Südafrika.
Wie lange hält es? Also wie ist da die Halbwertszeit?
Ja, die Halbwertszeit ist 66 Stunden.
Achso, das war, ja.
Und das Problem ist bloß, wenn es ein Frachtflugzeug mitnimmt, ist es gut. Der Pilot des Passagierflugzeuges entscheidet vorneweg, nehme ich es mit oder nehme ich nicht mit. Damit auf dieser Basis kann ich natürlich keine reguläre Versorgung sichern. Ne? Also wir brauchen in Europa dort ganz eindeutig neue Ausrüstung und auch das Wollen der Regierungen, der Bevölkerung, dass wir diese Dinge auch betreiben. Wir brauchen einen gewissen Technologiestandort.
Auf welche Weise macht man der Bevölkerung klar, dass wir solche Forschungsreaktoren brauchen, die ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist da ja auch nicht so eine Tschernobyl-Explosionsgefahr dahinter, sondern die sind ja vergleichsweise harmlos, wenn jetzt nicht gerade Flugzeuge drauf fallen.
Naja, Szenarien herbeireden, was alles besonders kann man ganz leicht,
ja, aber
ein Forschungsreaktor ist gegen einen Leistungsreaktor erst einmal ein Spielzeug, muss man schon mal sagen.
Ja, wir haben so ein Ding ja in Berlin stehen.
In Berlin. Der Berliner Reaktor wäre zum Beispiel geeignet für sowas, ne?
Mhm. Wobei wir den ja abschalten, 2020, glaube ich, zugunsten der Spallationsquelle in Schweden? Was, Schweden?
Das kann, in Lund.
In Lund, genau. Mhm. Mhm.
Ja, ja. Die Spallationsquelle macht natürlich andere Neutronen als in der Reaktor wieder, ne?
Und, ah, okay.
Und im Betrieb sicherlich viel teurer, vermute ich mal. Ah. Ja, es ist leider Gottes, dass wieder einer abgeschalten wird. Wir hatten in Deutschland ja ein richtiges Netz von solchen entsprechenden Reaktoren. Es ist nicht mal viel übrig. Wir haben einen Reaktor in München, den großen, sehr modernen Reaktor. Dann haben wir noch einen kleinen Forschungsreaktor in Mainz, der aber über ganz besondere Eigenschaften verfügt. Ja, und dann Berlin noch. Und dann verließen sie ihn.
Jülich? Steht da nicht auch noch
einer? Jülich ist alles zugemacht worden.
Ach.
Jülich, Karlsruhe, die Reaktoren sind alle weg. Oder beziehungsweise arbeiten nicht mehr.
Okay, wie erklären wir der Bevölkerung, also ja, wie lösen wir das politische Problem, dass wir Forschungsreaktoren brauchen?
Ja, ich glaube, hier kommen wir natürlich auf einen Gesprächsgegenstand, der speziellen, sagen wir mal, Gesetzlichkeiten und Befindlichkeiten unterliegt.
Ja, natürlich, aber man könnte jetzt natürlich sagen, hört euch dieses einstündige Gespräch an, dann werdet ihr verstehen, warum diese Dinge möglicherweise notwendig sind, aber niemand hat eine Stunde Zeit. Ne?
Niemand hat eine Stunde Zeit, das ist richtig, und ich denke, das ist auch vor allem eine Frage dessen, wie die Ausbildung unserer Kinder in die Schulen vonstatten geht, dass die Lehrer schon mal Dinge den Kindern lernen und zu sagen, dass zum Beispiel Radioaktivität ein Naturphänomen ist und nichts von Menschen gemacht ist, dass wir aber das Ganze nutzen können. Ich will jetzt nicht über die Kernenergie philosophieren. Mhm. Ich habe da meine eigene Meinung dazu, und ich denke, das wäre für unser Land die beste Basis, eine preiswerte Energie auf lange Frist sicher zur Verfügung zu stellen, um unsere Wirtschaft auch am Leben zu erhalten.
Wir haben halt ein Müllproblem, das wir noch nicht zu Ende diskutiert haben.
Ja, wenn man nichts macht, passiert nichts.
Ja.
Das ist klar. Wenn, wenn ich das nur in eine Richtung entwickle, dann kann ich auch kein Problem lösen. Das ist ein politisches Problem.
Das ist eigentlich das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Wir haben uns nur um die Energieerzeugung gekümmert und sonst um nichts.
Ne? Ja, das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich hier beispielsweise ein Nachbarinstitut in Rossendorf. Mhm. Die beschäftigen sich mit Problemen der nuklearen Entsorgung. Das Leitinstitut, ganz klar, ist das Institut für nukleare Entsorgung in Karlsruhe. Mhm. Dort macht man sich schon Gedanken dazu. Man hat schon Konzepte entwickelt und alles Mögliche gemacht. Aber es bleibt am Ende übrig, wir vergraben es in Deutschland eben einfach. Mhm. Und das ist natürlich kein Konzept, zumal wir den Kernbrennstoff mit wegschmeißen auf die Art und Weise, der nie verbraucht ist. Aber wie gesagt, ich will das mal beiseite lassen, sonst kommen wir hier sehr weit weg. Ich habe eine klare Meinung dazu. Mhm. Es wäre für uns, ich sage das nochmal, die beste, sicherste, langfristige Methode, Energie zu erzeugen und unsere Wirtschaft auch konkurrenzfähig zu halten über die nächsten Jahrzehnte. Das Müllproblem ist lösbar. Es gibt dort Ansätze, es gibt Ideen.
Ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass ich dazu eine Sendung machen will.
Ja, machen Sie das.
Das stelle ich mir sehr interessant vor.
Kann ich Ihnen ein paar Kollegen empfehlen dazu?
Ja, sehr gerne. Aber wir wollen ja Forschungsreaktoren, wir wollen keine Leistungsreaktoren. Ja,
richtig.
Wie erklären wir den Menschen den Unterschied? Mit wenigen Worten.
Man kann den Unterschied eigentlich nur erklären, indem man dort sagt, dass wir diese Reaktoren zunächst auf ein Prinzip beruhen, das mit beispielsweise wie im Reaktor im Tschernobyl nicht vergleichbar ist. Diese Reaktoren haben inhärente Sicherheiten. Sobald die zu warm werden oder das Wasser weg wäre, sind die nicht mehr reaktiv. Da stehen nicht mehr genügend Neutronen zur Verfügung. Die haben diese Sicherheiten von vornherein eingebaut. So ein Reaktor kann nicht durchgehen.
Die arbeiten also zumindest von Berlin, weiß ich, der steht auch nicht unter Druck.
Richtig.
Das ist halt alles bei Zimmertemperatur sozusagen.
Haben Sie schon mal reingeguckt?
Nee, reingeguckt habe ich noch nicht.
Das ist ein wunderschönes Leuchten, Tscherenkow-Strahlung. Das ist so ein blau-violettes Leuchten. Mhm. Sie haben Wassersäulen, so 5, 6, 7 Meter, je nachdem, Reaktor. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn Sie da reinschauen. Ist völlig ungefährlich.
Dann muss ich da nochmal hin zu den Kollegen in Berlin.
Ja, man kann der Bevölkerung das nur erklären, indem man, wie gesagt, ich denke, in den Schulen losgeht, dass es also ein natürliches Phänomen ist, dass man das nutzen kann, dass wir das brauchen. Und man muss dazu sagen, alle Elemente, die wir, aus denen wir bestehen, mit denen wir nutzen, sind entstanden, weil sie mal radioaktiv waren. Alles. Nur durch diese Phänomene ist es überhaupt möglich, dass Materie mit verschiedenen Elementen existiert.
Jörg Steinbach. Vielen Dank.